Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bruno Wohlschlegel. Ich bin seit 1. September 23 der CEO von Apontis Pharma, dem Marktführer für Single-Pill-Kombinationen im deutschen Pharmamarkt.
Einfach vielfach besser, hatte ich mal gelernt, die Single-Pill-Company. Seit Mai 21 an der Börse, das sind jetzt 3 Jahre. Und Herr Wohlschlegel, Sie haben es gesagt, seit etwa einem halben Jahr sind Sie jetzt am Ruder. Zuvor hieß es dann, ja, so ein bisschen dramatisch, Prognose weg bei Apontis, Chef weg. Das hört sich an nach richtig turbulenten Zeiten. War das so?
Ja, angefühlt hat sich's für viele so. Und die Ergebnisse waren natürlich auch dazu angebracht, zu sagen, da gibt es vielleicht ein Problem zu lösen oder vielleicht ist nicht alles so, wie es sein soll. Aber das sage ich gleich dazu, Apontis Pharma ist ein Unternehmen mit einer hervorragenden Perspektive, weil, was sich nicht verändert hat seit dem IPO und seit der Ausgründung, Apontis Pharma hat ein hervorragendes Portfolio, um ein großes medizinisches Problem, was bis zu 5 Millionen Menschen in Deutschland haben, zu lösen oder dabei zu helfen, das zu lösen. Und ich glaube, auf der Basis lässt sich sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Deswegen habe ich mich auch im Sommer letzten Jahres sehr schnell dazu entschlossen, diesem Unternehmen und der großartigen Idee, die es verfolgt, zu helfen als neuer CEO. Und bislang habe ich die Entscheidung keinen Tag bereut.
War es denn bei Merck Ihnen zu ruhig? Was reizt Sie denn jetzt genau in der neuen Aufgabe?
Ja, bei Merck war es nie ruhig, weil das ist vielleicht sowas, was sich ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Laufbahn auch zieht. Ich habe mir immer Aufgaben gesucht, die mich gefordert haben und bei denen ich ganz klar einen Sinn gesehen habe. Habe aber auch nach 24 Jahren Merck in 12 verschiedenen Rollen viel gelernt und auch gelernt, dass wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich habe mich 2022 dann mit Merck geeinigt, dass ich dort meine Tätigkeit beende, habe mich aber dann gleich selbstständig gemacht. Also langweilig werden soll es mir nicht. Und ich habe dann mit einer kleinen Boutique-Beratung nahtlos weitergemacht. Das war ganz toll. Das war so toll, dass ich es eigentlich auch gerne weitergemacht hätte. Und dann kam tatsächlich der Anruf vom Aufsichtsrat bei Apontis, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in der durchaus schwierigen Situation das Unternehmen mit dem, was ich gelernt habe in der Vergangenheit und dem, was ich nach vorne mir vorstellen könnte, zu unterstützen. Und ich habe mir angeguckt, was Apontis Pharma anbietet, was die Idee ist und welchen medizinischen Bedarf das Unternehmen abdecken kann und war, sagen, sofort Feuer und Flamme.
Was ist denn das, was Sie da gelernt haben? Was bringen Sie denn mit, um die Apontis jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern?
Also ich glaube, der allererste Punkt, der mich auch immer getrieben hat und was ich mitbringe, ist das, was ich tue und das, was natürlich auch die Organisation tut, in der ich arbeite, muss Sinn machen. Und Sinn macht es in der pharmazeutischen Industrie immer nur dann, wenn sie Menschen helfen, ein besseres oder vielleicht ein längeres Leben haben zu können, ja. Das ist die Daseinsberechtigung der pharmazeutischen Industrie und das hat bei Merck sehr gut funktioniert, auch bei den anderen Firmen, wo ich tätig war. Und das funktioniert jetzt auch natürlich bei Apontis Pharma sehr gut. Also wenn Sie sich vorstellen, dass circa 5 Millionen Menschen in Deutschland jeden Tag ihren Blutdruck mit verschiedenen Tabletten im Griff halten müssen, sich vor einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt schützen, diesen Menschen zu helfen, das besser hinzukriegen und damit Leben zu retten. Das ist der rote Faden im Sinne von Sinn, Zweck oder Purpose, wie man das heute sagt, der mich trägt. Was ich gelernt habe natürlich ist, ich habe, wie es so schön heißt, selber die Tasche getragen 3 Jahre. Ich war Pharmareferent. Ich habe mit ganz vielen, mit Hunderten, mit Tausenden wahrscheinlich von Ärztinnen und Ärzten gesprochen, um sie von guten Präparaten zu überzeugen. Ich habe lokales Marketing, ich habe strategisches Marketing gemacht. Ich habe mich in Spezialmärkten lange bewegt, wie der Onkologie, wo es jeden Tag um Leben und Sterben geht und auch darum, wie man das eine befördern, das andere verhindern kann. Und ich habe vor allem in dem Rahmen auch ganz viel mit Menschen gearbeitet, die man immer zusammenbringen musste als Team hinter ein Ziel, um zu sagen, wie können wir das bewegen? Wie können wir es für Patienten besser machen und wie können wir daraus für die Unternehmung Nutzen und Wert generieren? Und das ist ja ein Kreislauf, der aus meiner Sicht für die Pharmaindustrie entscheidend ist. Wir haben ein Sinn, Zweck, dem wir dienen, also Menschen helfen oder ein Purpose. Wir müssen draußen damit im Markt Wirkung erzielen, das muss spürbar sein, dass wir was bewegen können und gleichzeitig müssen wir damit Wert schöpfen, damit wir wieder investieren können in noch bessere Therapien. Das habe ich gelernt tatsächlich, wie dieser Kreislauf funktioniert und ich habe das in Deutschland gelernt, ich habe das im internationalen Geschäft gelernt, in der Onkologie, in der Neurologie und ich habe es im General Management gemacht, als Geschäftsführer in Portugal, als Business Unit Leiter in Deutschland, als Europaleiter und als Geschäftsführer in Deutschland für ein DAX-Unternehmen. Das heißt, ich habe meine Position nie verwaltet, ich habe sie immer gestaltet und das ist auch das, was mich an der Position bei Apontis Pharma so reizt.
Jetzt waren ja die ersten Monate alles andere als ruhig. Man hat sie ja im Grunde genommen sofort auf Roadshow geschickt. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommt man da in einen Raum rein und da sitzen dann die Analysten, die Experten mit vielen, vielen Fragen, die sie dann bombardieren? Wie war die Resonanz?
Also vorstellen können Sie sich es genau so natürlich. Es ist ein echter Raum oder ein virtueller Raum in der Regel. Und die Fragen sind die, die mich auch umtreiben würden, wenn ich investiert wäre in Unternehmen wie Apontis Pharma oder Interesse hätte zu investieren. Kann dieses Unternehmen profitabel werden? Was wollen Sie ändern? Was ist Ihr Plan? Und ich muss dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich 2 Monate Zeit hatte, zu analysieren und Pläne zu machen, um dann auch mit einer informierten Meinung an die Analysten und die Investoren herantreten zu können. Und deswegen hat es aus meiner Sicht auch sehr gut funktioniert, weil am 8. November habe ich zum ersten Mal kommuniziert. Der Aktienkurs hat damals den Mangel an Vertrauen wiedergespiegelt. Wir waren schon ziemlich am Boden, sage ich mal. Aber mit der Ankündigung, Dinge schnell zu verändern und das mit Hand und Fuß zu tun, ja, oder Sinn und Verstand, wenn Sie so wollen, ich glaube, das hat schon mal so eine erste Bewegung gegeben. Und was ganz wichtig ist, und das ist vielleicht sogar ein Appell für Investoren und Analysten, die Fragen sind sehr, sehr hilfreich. Also die können kritisch sein, die können auch dahin gehen, wo es weh tut, aber sie sind extrem hilfreich, um auch die eigene Position mit dem Unternehmen zu reflektieren, zu überdenken und gegebenenfalls natürlich Pläne auch zu adjustieren. Also mir hat dieser Kontakt mit dem Markt, mit den Marktteilnehmern bislang sehr viel Freude bereitet und auch sehr geholfen, die Dinge für Apontis zu einem guten Ergebnis zu bringen.
Sie gelten ja als ruhiger und als souveräner Manager, der erstmal analysiert und man hat ja als Neuer in Anführungszeichen erstmal so diese 100 Tage Schonfrist und dann muss man was von sich geben. Jetzt lerne ich, es waren nicht 90 Tage bei Ihnen, es waren nicht mal 60 Tage. Was waren denn so Ihre ersten Erkenntnisse bei dieser ruhigen Analyse?
Also ich habe mir die Dinge nochmal angeschaut, die ich mir vorher natürlich von extern auch schon anschauen konnte und verwundert vielleicht nicht, dass ich im August noch selber Aktien gekauft habe, weil ich auch an das Prinzip glaube und auch heute davon immer noch so überzeugt bin wie zu Anfang, vielleicht noch mehr. Und diese ganzen Annahmen, die ich aufgrund der Informationen, die ich hatte, zusammengetragen habe, die habe ich erstmal überprüft auf ihre Richtigkeit und habe sie adaptiert. Das heißt, ich habe mir angeschaut, ist das Portfolio wirklich so attraktiv, wie ich das auch wahrgenommen habe, auch aufgrund der klinischen Daten, die es gibt, der hervorragenden Studienlage. Sind die einzelnen Produkte wirklich angetan dazu, profitables Geschäft zu entwickeln? Können die wachsen? Ist die Marktgröße richtig definiert? Sind es wirklich 5 Millionen Patienten und da hat man sich um eine Null vertan und sind es vielleicht auch nur 500.000? Das war das allererste, also das Portfolio abklopfen. Dann habe ich natürlich in meiner täglichen Arbeit ständig mit den Menschen gesprochen. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt. Ich habe, glaube ich, von morgens bis abends gesprochen, beziehungsweise zugehört vor allem. Und habe versucht zu verstehen, warum, wenn das Portfolio so gesund ist und so gut ist und so aussichtsreich, diese hochfliegenden Erwartungen bislang in vielerlei Hinsicht noch nicht eingetreten sind. Und da kam ich dann zu der Analyse, wie arbeitet die Organisation, welches strategische Prinzip hat man sich hergenommen, um den Markt zu entwickeln und wie ist die Organisation strukturiert und gesteuert. Ja, und das sind die handwerklichen Teile. Und beim Handwerk habe ich gesehen, gab es zum einen bei den strategischen Entscheidungen Dinge, die man heute sicher anders entscheiden würde. Zum Beispiel gehe ich als relativ kleine Firma in einen sehr großen Markt und sage, ich bewerbe jetzt nur ein Therapieprinzip, aber keine Einzelprodukte, weil ich auf der breiten Front das in Deutschland nach vorne schieben will. Oder, und das ist unsere neue Strategie, gehe ich lieber auf Einzelprodukte, die das Prinzip sehr gut darstellen, aber dann auch stark wachsen können.
Also haben Sie da Antworten gefunden mittlerweile? Weil die große Frage ist ja wirklich, die sich jeder stellt, tolle Produkte, großer Markt, aber trotzdem zündet das ganze Thema nicht. Sind es die Kosten, die weglaufen? Muss man da irgendwo sparen? Ist es die Ansprache des Marktes, des Patienten oder des Mittlers in Form von Ärzten, was man da ändern muss? Es ist ja ein Thema, was relativ neu ist, was etabliert werden muss, was wachsen muss.
Genau. Und auf der einen Seite war es die strategische Festlegung. Sie sagen, wir schieben es auf breiter Front. Aber dafür ist Apontis Pharma, das muss man einfach anerkennen, eine zu kleine Firma. Wenn wir jetzt an Big Pharma denken, wenn sich da ein, zwei, drei zusammentun würden, könnten sie es vielleicht so hinkriegen. Aber einen gesamten therapeutischen Standard auf breiter Front nur mit der Idee nach vorne zu bringen, wir reden über Single-Pill-Kombinationen, aber nicht über Einzelprodukte, ist sehr schwierig und langwierig. Ja? Und da ging dann der Firma vielleicht auch die Zeit aus und ein bisschen die Kraft. Das andere Thema war ein großer Außendienst, also für eine kleine Firma relativ groß, mit 150 Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema genauso besprochen haben, wie ich es gerade erklärt habe, aber auch der einzige Kanal waren, den Apontis Pharma genutzt hat, um mit Ärztinnen und Ärzten, mit Stakeholdern in Kontakt zu treten. Und ich glaube, beschleunigt durch die Pandemie, ist es schwieriger geworden, diese direkte Ansprache in der Breite wirklich umzusetzen und auch oft genug mit den Kundinnen zu sprechen, um sicherzustellen, dass sich eine Verhaltensweise auch ändert. In einem Satz zusammengefasst, ein zu großer Außendienst, der nicht mehr in der Lage war, aufgrund der Gegebenheiten nach der Pandemie genug Kontakte in der richtigen Zielgruppe zu generieren. Ja?
Jetzt hatten Sie als Apontis ein großes Vertriebsteam, habe ich jetzt gelernt, was auch sehr teuer ist. Sie sind jetzt angetreten, Performance- und Effizienzprogramm ins Leben gerufen. Das ist jetzt seit Februar abgeschlossen. Das klingt zunächst einmal nach Kostenreduktion. Wie funktioniert es dann, dass Sie mit weniger Personal, mit deutlich weniger Vertriebspersonal, trotzdem die Information, Ihre Produkte auch an Mann und Frau, an Patient und Patientin bekommen?
Also wir haben einen sehr strikten Plan gehabt, wie wir an diese Restrukturierung drangegangen sind. Und ich würde sagen, es ist mehr eine Transformation als eine Restrukturierung, weil die erste Priorität, die wir hatten, von einem statischen Modell kommend, wir haben gesagt, wie muss denn ein Modell, ein Vertriebsmodell, ein Go-to-Market-Modell, wie man da auch neudeutsch so sagt, aussehen, damit es wirklich die Bedürfnisse unserer Kunden trifft und wir damit effektiv sein können. Also die erste Idee war, wie können wir effektiv sein im Markt? Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man den zweiten Schritt zuerst macht und der zweite Schritt wäre, wie viel Effizienz können wir generieren, wie viel Kosten können wir sparen, dann springt man in der Regel zu kurz. Also wir haben uns sehr darauf konzentriert zu sagen, wie muss ein Modell aussehen, damit es wirklich Erfolg für Apontis Pharma bringen kann. Das haben wir aufgesetzt, das haben wir geplant und dann erst haben wir gesagt, wenn das Modell so aussieht, wie viel Ressourcen können wir gegebenenfalls einsparen, um auch natürlich die finanzielle Situation zu verbessern, die letztes Jahr anfing, langsam kritisch zu werden, weil wir haben zwar immer noch viel Cash gehabt und wir haben immer noch eine gute Ausstattung, aber mit einer Cash-Burn-Rate, wie wir sie damals hatten, wären wir nicht sehr weit gekommen. Ja? Und daraus ist ein sehr erfolgreicher Ansatz geworden, den wir auch, und das war auch wichtig, direkt mit der Belegschaft besprochen haben, zu sagen, wenn wir Apontis in eine erfolgreiche Zukunft führen wollen und diesen Nutzen auch für Patienten stiften wollen, den wir versprochen haben, dann müssen wir diesen Weg gehen. Und das heißt auch für einen Teil der Belegschaft, dass ihre Rollen nicht mehr da sind und dass wir sie ziehen lassen müssen und dass wir ihnen eben Angebote machen, wie das passieren kann. Und da muss ich sagen, hat die Belegschaft auch sehr verantwortungsvoll gehandelt und hat verstanden, dass es einen Interessenausgleich auch geben muss zwischen denen, die gehen und denen, die bleiben. Ja. Also wir haben jetzt ein Modell, was wir sukzessive ausbauen können, was mit weniger mehr macht.
Wie sieht dieses Modell jetzt genau aus und was hat das letztendlich gekostet und was bringt es dann am Ende des Jahres?
Second question first. Wir haben einen Korridor von 5 bis 8 Millionen Euro gehabt, die wir investieren hätten können für die Abfindungen und für die Restrukturierung. Und wir sind mit 5,6 Millionen am unteren Ende der Skala geblieben, obwohl wir sehr attraktive Angebote machen konnten. Ja. Die andere Frage, wie funktioniert das Modell? Also zum einen, wir konzentrieren uns sehr stark auf die Produkte in unserem Portfolio, mit denen wir glauben, das Wachstum am stärksten bewegen zu können, also die am stärksten wachsen können und uns auch hinten raus am längsten Ertrag geben. Das machen wir mit dem eigenen Außendienst, der den ganzen Bund abdeckt, aber in einer Zielgruppe, die verkleinert ist, weil wir uns auf die wirklich potenten Zentren konzentrieren und Ärztinnen und Ärzte, die viele Patienten sehen, die genau in dieser Situation sind, wo wir helfen können. Das heißt, wir haben eine Konzentration auf ein deutlich wertigeres Segment für unser Geschäft von 23.000 Ärztinnen und Ärzte auf 10.000 nach unten gebracht, aber im Potenzial und in der Wirkung, die wir entfalten können, ein deutlich besserer Hebel für uns. Zum anderen addieren wir natürlich Dinge, die es bislang nicht gab bei Opontis Pharma, also zum Beispiel Direktmarketing-Aktivitäten, die die Arbeit des Außendienstes unterstützen oder separat einzelne Produkte treiben können. Wir machen Medico-Marketing, das heißt, wir wirken mit guten medizinischen Fortbildungen in die Gemeinde, gehen in den Dialog. Und jetzt kommt das Letzte zu dem Punkt, wir werden die Organisation an der Stelle skalierbar machen. Das heißt, wir werden mit Partnern uns zusammentun, die uns noch weitere Kanäle öffnen können. Das heißt, unser Share of Voice wird sich übers Jahr deutlich erhöhen, sodass wir im vierten Quartal diesen Jahres schon mit einem schönen Ergebnis beim Wachstum der einzelnen Produkte rechnen können.
Sie haben mit Novartis einen Vermarktungsvertrag geschlossen, einen sehr langfristigen. Genau. Was bringt der?
Der bringt zum einen erstmal also so eine klare Anerkennung unseres neuen Modells von einer der größten Firmen weltweit, die sagt, wir haben ein patentgeschütztes Produktportfolio und wir suchen Partner, die das erfolgreich vermarkten können. Und auch nach der Restrukturierung oder insbesondere nach der Restrukturierung hat Novartis gesagt, ja, ihr seid unser Partner, euer Modell sticht. Ja, das ist erstmal so eine Anerkennung dessen, was wir in der Transformation geleistet haben. Gleichzeitig bringt es uns natürlich Umsatz, den wir buchen können und daraus auch Ertrag, den wir nutzen können, um unser eigenes Wachstum weiter zu finanzieren und die Ertragslage natürlich auch attraktiv zu machen für Anleger. Und was es uns auch bringt, und so nutzen wir das auch, eine ständige weitere Professionalisierung unserer Tätigkeit, weil wir müssen uns natürlich jeden Tag strecken und sagen, wie kriegen wir das besonders gut hin, ja? Also es ist auf der einen Seite ein unheimlich guter Add-on zu unserem Wachstum und zu unserer Ertragslage. Auf der anderen Seite ist es auch eine Anerkennung dieses Modells, was wir treiben. Und es hilft uns, uns weiter zu professionalisieren.
Jetzt ist also der Umsatz, um auch den Bogen jetzt zu schlagen zu den Zahlen, der Umsatz im vergangenen Jahr gesunken von knapp 56 Millionen auf 37 Millionen. Was bleibt übrig? Auf der EBITDA-Seite ein Verlust von knapp 8 Millionen, 7,7 Millionen und das noch vor dem Restrukturierungsaufwand, den Sie jetzt mit 5,6 Millionen veranschlagt haben. Das sind jetzt erstmal die Zahlen, mit denen Sie das Geschäft übernommen haben. Wo wird sich das Geschäft hin entwickeln? Wenn wir uns die EBITDA-Seite anschauen, wann steht da ein positives Vorzeichen?
Also wir haben schon eine Guidance rausgegeben für dieses Jahr und die zeigt ganz klar ein positives Vorzeichen. Also wir werden im niedrigen einstelligen Millionenbereich, also knapp 2 Millionen Euro, 1,8 Millionen haben wir angegeben, allein mit unserem Single-Pill-Geschäft wieder profitabel werden. Und das ist ganz wichtig auch für den Markt. Wir werden profitabel mit unserem eigenen Kerngeschäft. Wir brauchen keine Add-on-Deals, wir brauchen keine Kooperation, um ein profitabel wachsendes Geschäft darzustellen. Und das ist auch unser Plan für 2024. On top werden wir natürlich jede Möglichkeit nutzen, die sinnhaft ist und auf unsere strategische Linie unterstützt, weitere Geschäfte zu machen. Novartis ist ein hervorragendes Beispiel, weil auch da großer Nutzen für Asthma-Patienten gestiftet wird und wir damit Ertrag ins Unternehmen bekommen. Das Ziel ist ganz klar, profitables Wachstum bereits in 2024 auch mit dem eigenen Kerngeschäft und darüber hinaus Möglichkeiten nutzen, weiteres Wachstum zu generieren.
Dieser Vermarktungsvertrag mit Novartis, macht er sich auch gleich bemerkbar? Sie haben ja kürzlich Ihre Prognose für das laufende Jahr nochmal erhöht. Was haben Sie sich jetzt vorgenommen?
Ja, durch die Kooperation mit Novartis konnten wir die Prognose für 2024 beim Umsatz auf 50,7 Millionen Euro anheben und beim EBITDA von 1,8 Millionen auf 3,3 Millionen Euro.
Opontis Pharma und die Jahreszahlen 2023 Ausblick. Bruno Wohlschlegel, der neue CEO seit 1. September 2023 im Interview. Dankeschön und alles Gute.
Vielen Dank, sehr gerne.
Börsenradio Network AG.